um das mal abzugrenzen zu robust. Ja, robust wäre, ja, ich habe einen ETF-Sparplan und vielleicht kenne ich meine Rentenlücke so halb und passt schon irgendwie. Und das ist jetzt wirklich so zu investieren, dass ich auch in Krisen daraus wortwörtlich Kapital schlagen kann. Mhm. Und genau, die Lösung dessen ist eine bestimmte Strategie, mit der man nicht nur in Aktien-ETFs investieren kann, sondern darüber hinaus noch Immobilien, Rohstoffe, Krypto, was auch immer einem noch so Lustiges einfällt. Was mache ich wann? Wo will ich reingehen? Wo will ich nicht reingehen? Wie viel Risiko muss ich eingehen? Und so weiter. Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu dieser Silvesterfolge. Ihr hört den zweiten Teil der Weihnachtsfolge quasi, denn da haben Sinep und ich ja angefangen, euch die 8 Faktoren für finanzielle Resilienz vorzustellen, die wir uns selber überlegt haben, dieses Konzept, was ihr natürlich in diesem Buch hier findet, denn darum geht es im Kern. Die Krise liebt Frauen wie dich, wie du finanziell resilient wirst und wächst, egal was kommt. Daraus stammen diese 8 Faktoren, die habe ich mir da überlegt, zusammengetragen und ausgeführt. Und in der Folge, die kurz vor Weihnachten rausgekommen ist, in der letzten Folge, könnt ihr euch auch nochmal sonst anhören, haben Sinep und ich schon definiert, was ist eigentlich finanzielle Resilienz unserer Meinung nach, weil eine vernünftige Definition gab es dafür so in der Form noch nicht. Und wir haben euch schon die ersten Faktoren vorgestellt, nämlich psychologische Resilienz und Mindset, haben wir schon drüber gesprochen. Ownership und finanzielle Selbstbestimmung haben wir auch schon gecovert. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten Faktoren: Rücklagen und Liquidität, umfassende Vorsorgeabsicherung, Finanzkompetenz, investiertes Vermögen mit Langfriststrategie. Also wie soll ich denn jetzt mein Vermögen eigentlich genau investieren, um in Krisen ja mehr Upside als Downside zu haben. Und unser Lieblingsfaktor Nummer 8, Humankapital. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Wenn ihr es ausführlich euch nochmal durchlesen wollt, steht alles so und natürlich viel, viel ausführlicher im Buch mit noch verschiedenen Beispielen und Handlungsempfehlungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und allem Pipapo, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und ihr bekommt ja sogar auch noch ein ziemlich cooles, kostenloses Workbook mit dazu. Dazu findet ihr dann alle Infos in dem Buch, wenn ihr es denn dann habt. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Silvesterfeierei und einen super guten Rutsch ins Jahr 2026 und hoffe, dass ihr diese 8 Faktoren mal ein bisschen sacken lasst und euch mal überlegt, hey, in welchem Faktor sollte ich eigentlich noch ein bisschen was nachlegen in 2026. Viel Spaß damit. Somit sind wir bei Faktor 4 angekommen. Der heißt Rücklagen und Liquidität. Wird auch im Buch natürlich ausführlich beschrieben. Aber im Grunde geht es darum, quasi durch den Notgroschen einen Schutzwall aufzubauen. Und das wäre dann, aber allein dabei zu bleiben, wäre auf jeden Fall robust, aber noch nicht antifragil, weil in einem anderen, Liquidität, so heißt der Faktor, Rücklagen und Liquidität, steckt eben genau die Möglichkeiten, also ein Liquiditätsmanagement zu betreiben. Gestaffelte Liquiditätsreserve ist also das Stichwort, könnt ihr erst nochmal nachlesen. Aber im Endeffekt geht es darum, flüssig zu sein, Cash zu haben in einer Situation, in der sich eine Chance am Markt bietet. Also da redet man eben auch vom antizyklischen Handeln. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, im Zollcrash war es zum Beispiel so, dass ich Geld auf dem Konto hatte, weil ich eine Reise gebucht hatte. Die musste ich aber noch nicht bezahlen, sondern musste ich erst später bezahlen. Und dann kam der Zollcrash, das heißt, ich hatte ein bisschen was auf der hohen Kante noch über dem Notgroschen sozusagen drüber und habe das dann benutzt, dieses Cash, was jetzt sozusagen rumlag, was reserviert war für die Reise, habe ich dann genutzt und gesagt, boah, das ist jetzt so eine gute Chance hier gerade, Schlussverkauf an den Börsen, ich nehme jetzt dieses Geld, war es alles, ich glaube so ziemlich alles und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und gehe halt rein in den Markt, weil die Kurse gerade so günstig sind und habe also dieses Geld, was eigentlich für ein mittelfristiges Sparziel gedacht war, so ein bisschen zweckentfremdet und für was anderes genutzt. Sollte man natürlich nur tun, wenn man auch weiß, ja, das wird wieder aufgefüllt oder ich verdiene genug, dass ich das, also die Reise muss ich ja trotzdem bezahlen. So. Aber das ist nochmal so, finde ich, der Unterschied zwischen jetzt nur Notgroschen zu haben und was ja schon mal super ist, aber auch diese ganze Liquidität, die man so hat, ein bisschen smarter zu managen, auch da flexibler zu sein. Dafür muss man eben aber überhaupt wissen, dass das geht, dass es eine gute Idee ist und gleichzeitig aber auch, das heißt jetzt nicht, wir lassen alles jetzt jahrelang auf dem Konto liegen in der Hoffnung, dass irgendwann mal der Crash kommt. Und das meine ich aber mit smart, das halt so ein bisschen zu managen und die Details dazu gibt's ja auch im Buch. Faktor Nummer 5.
Ja, Faktor Nummer 5 ist Vorsorge und Absicherung. Und
das dein ist ja Thema ja auch, Sinep.
Ja, ne, also jetzt so nicht mein Herzensthema, durchaus meine Expertise. Ja. Warum nicht mein Herzensthema? Ist ja von keinem das Herzensthema. Das ist sowas, so eine Mischung aus sowas sehr Trockenem. Da muss man sich mit zum Beispiel Versicherungskonzepten und Versicherungsbedingungen, dann geht es mir zum Beispiel so, und das erlebe ich auch oft bei unseren Kundinnen, so eine auch so eine gewisse Abwehr einfach gegenüber einer Industrie, einer Branche, wo man weiß, dass die Hauptmotivation der Person, die einen da eigentlich gerade berät, eigentlich ist, zu irgendeinem Abschluss zu kommen. Und man dadurch dann immer verunsichert ist, ist das jetzt wirklich in meinem besten Sinne oder nicht? Also das ist ja so ein Thema, was man echt gerne mal wegdrückt. Aber trotzdem gibt es so grundlegende Risiken. Das hat auch was mit Risikokompetenz zu tun. Ja, also wie denke ich eigentlich über Risiko nach? Und es gibt Risiken, die sind so teuer, dafür kannst du nicht so viel Rücklagen oder so viel Vermögen haben. Es sei denn, du bist halt ultra vermögend und das ist fein, das ist eine andere Situation. Aber wenn wir Durchschnittsmenschen, die das nicht sind, wir können ja nicht, nehmen wir mal so ein ganz, ganz tragisches Beispiel, dass wir einen Unfall verursachen und wirklich ein Mensch ums Leben kommt oder ein Mensch dauerhaft geschädigt ist und wir mit unserem jetzigen und unserem künftigen Vermögen dafür haften und das in die Millionen, Millionen, sogar zweistelligen Millionenbetrag höher gehen könnte. Für sowas hat man eine Haftpflichtversicherung und dann sagt er, ja, ja, klar, Haftpflichtversicherung, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Prozentsätze, aber es sind ja absurd viele 20% oder so, die keine haben. Mhm. Ja. Und das ist auch so eine Versicherung, wo ich mich in unserem sehr sicherheitsorientierten Umfeld, Kultur in Deutschland eigentlich wundere, warum das jetzt nicht Pflicht ist. Weil das kostet unter 100 Euro im Jahr und dann ist man bis zu, was weiß ich, 20 Millionen oder 50 Millionen oder sonst was abgesichert. Warum der Heck haben wir das nicht alle? Also das passiert dann oft so, man zieht aus und dann war ich ja noch mit den Eltern versichert und dann so. Also solche grundlegende Dinge, das ist jetzt so sehr banal. Aber dann gibt es natürlich auch Risikolebensversicherung, die ein relevantes Thema ist. Und da haben wir ja auch so ein etwas überspitztes Beispiel ins Buch gebracht. Für manche Lebensrealitäten gar nicht überspitzt, aber ein Beispiel, wo wir nochmal ganz klar darauf hinweisen, auch die Person, die Care-Arbeit leistet, muss eine Risikolebensversicherung haben, weil das ist ja nicht nur das Arbeitseinkommen, was dann wegfällt, wenn jemand stirbt, zusätzlich zu dem unendlichen Schmerz, den es bedeutet, einen Elternteil und ein Familienmitglied zu verlieren, sondern die Person, die Care-Arbeit leistet, also plötzlich ist Care-Arbeit bezifferbar, wenn die wegfällt. Weil dann stell halt eine Nanny und eine Haushälterin oder Haushälter, jemand, der den Garten macht, jemand, der die Kinder fährt, jemand, der Nachhilfe gibt, jemand, der die Schwiegereltern und Eltern pflegt. Stell mal dafür Personen an, jemand, der kocht, jemand, der auch nachts aufsteht, Overnight Nanny.
Ja, total.
Das, also wir haben da ja mal so ein Beispiel gemacht, was das kosten würde für so einen, sagen wir mal, sehr eher wohlhabenden Lebensentwurf und das geht durchaus in einen fünfstelligen Betrag und dann merkt man plötzlich pro Monat, dann merkt man plötzlich, was leistet eigentlich eine care-arbeitende Person auch in Geld. In dem Moment, wo man genau diese Leistung von außen einkaufen muss und eine Lebensversicherung, die macht, also das ganze Drama, was passiert, wenn wirklich jemand umkommt, jung, viel zu früh mit kleinen Kindern, ist unerträglich. Dazu dann noch finanzielle Sorgen, dazu dann noch den Job ändern müssen oder ausziehen müssen oder die Immobilie verkaufen müssen oder zu den Eltern zurückziehen müssen mit den Kindern, was es da alles für Realitäten gibt, also Lebensversicherung, unverzichtbar.
Für beide.
Für alle, die für eine gerade mit Kindern, also für alle, die für eine Familie zuständig sind. Oder wenn es Eigentum gibt, dass man sich auch teilt. Man teilt sich ja die finanzielle Belastung, das Abbezahlen der Immobilie zum Beispiel. Ja. Also das muss schon so abdecken, dass man dann zum Zeitpunkt eines solchen tragischen Falls, dass jemand ums Leben kommt, dann auch wirklich es auch eben möglich ist, das Haus abzubezahlen, ne, oder die Wohnung. Was viele auch nicht denken, einige denken den Fall und haben ja auch dann eine Absicherung für, was ist, wenn ich sterbe, aber was ist, wenn ich dauerhaft ausfalle und krank bin? Ja, was ist, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, wenn ich mein Einkommenspotenzial gar nicht realisieren kann, wenn ich für 5, 6 Jahre nicht arbeitsfähig bin oder nicht dauerhaft invalide bin. was auch immer. Auch für solche Fälle gibt es Absicherung. Ja, und dann gibt es noch den Teil der Altersabsicherung, den man eben nicht unbedingt oder nicht ausschließlich mit selbstgemanagten, zum Beispiel ETF-Sparplänen abdecken kann oder sollte, zumindest auch nochmal verstehen sollte, dass es auch andere Bausteine in unserem Rentensystem gibt. Private Rentenversicherung in der ersten oder in der dritten Schicht oder in der zweiten Schicht, Stichwort Riester oder betriebliche Altersversorgung, was die eigentlich für Funktionen haben. Die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Manche haben mehr Nachteile, weniger haben mehr Vorteile. Und das sind gegebenenfalls, auch wenn man nicht seine gesamte Altersvorsorge darauf abstellen will, sind das ganz smarte Bausteine, die man ganz smart kombinieren kann. Also ich sag mal Stichwort Steuern sparen. Viele denken beim Steuern sparen, ja, dann, wenn ich dann die Rente bekomme, wird es dann mehr oder weniger besteuert. Aber der Aspekt in der Einzahlphase, in der Ansparphase, die vielen Jahrzehnte, in denen man arbeitet, wirklich Einkommenssteuer mit sowas auch sparen zu können, ist ein Aspekt. Zulagen, gerade bei Riester gibt es Zuschüsse, Zulagen. Dass man auch so ein bisschen die Größenordnung versteht. Du hast es ja eben schon angesprochen, oder? Riester, das gibt dann halt einen zwei- bis kleinen dreistelligen Betrag. Also wenn man wirklich knapp ist, freut man sich über alles und will nicht undankbar sein. Und das löst natürlich das Problem der Rentenlücke schließen. Nicht, wenn man eigentlich 2, 3 oder 4.000 Euro braucht. Ja. Ne?
Also, was vielleicht sogar mit dem Geld, was man eingezahlt hat in Riester, auch möglich gewesen wäre, wenn man es nicht in Riester eingezahlt hätte.
Ganz genau, ganz genau.
Vernünftig also, selber ja, anlegt. Ja. Ja. Genau. Oder halt mit einem anderen Produkt, wo man bisher, wo man einen steuerlichen Vorteil auch noch krass hat. Und das zeigen wir im Buch auch, wie das sozusagen funktioniert, dass man über ein bestimmtes Versicherungskonstrukt, ohne zu tief ins Detail zu gehen, durch ein bestimmtes Versicherungskonstrukt einiges an Steuern wieder bekommt, wenn man das so aufbaut. Ja. Also Geld, was normalerweise ans Finanzamt geflossen wäre, kommt dann auf einmal zu mir. Und wenn ich das dann wieder sozusagen privat reinvestiere in mein ETF-Portfolio und so weiter, dann hebelt mir quasi der Staat meinen Vermögensaufbau. Und das ist halt total genial. Und das wissen aber die allermeisten nicht, dass das geht und schon gar nicht, wie es geht. Und das ist super, also super wichtiger Aspekt einfach.
Also da wirklich auch neutral drüber nachzudenken und das einfach das Beste draus zu machen und nicht in so einen Reflex zu verfallen. Also weder der Reflex, den wir gerne kritisieren, so verlasst euch nicht auf eure ganzen Versicherungsprodukte, aber auch nicht der Reflex, oh, alles, wo Versicherung dran steht, ist doof und böse.
Ja.
Also eine gute Mischung macht es dann wirklich smart. Ne? An der richtigen Stelle kritisch sein ist hier das Stichwort.
Und ja auch, also das so definieren wir es ja dann auch, finanzielle Resilienz, einen regelmäßigen Abgleich zu machen dessen, was ist noch in meinem Leben, hat sich was geändert. So, ich habe jetzt Kinder, ich sollte mal über eine Risikolebensversicherung nachdenken. Ich habe meinen Job gewechselt, ich bin jetzt selbstständig, ich sollte mal meine Rentenlücke vielleicht nochmal neu ausrechnen. Ja. Also das dass so dieses, dass es so ein mitwachsendes System auch einfach ist und es immer wieder Ereignisse gibt, anhand deren man nochmal reingucken sollte, da hat sich das was geändert, oder Gehaltserhöhung, keine Ahnung, also immer mal wieder das zu challengen, auch wenn es wieder neue Produkte gibt oder so, wer weiß, was nach Riester kommt, wir wissen es nicht, und da sozusagen am Ball zu bleiben, genau.
Ja, der sechste Faktor ist die Finanzkompetenz.
Ja.
Und ich meine, da haben wir auch schon seit in den letzten 10 Jahren einen gigantischen Beitrag zur Stärkung der Finanzkompetenz bei Frauen eben geleistet. Aber insgesamt sind wir da in Deutschland eher interessanterweise eher, obwohl wir eigentlich gut gebildet sind, auch die vorigen Generationen. Aber was Finanzkompetenz betrifft, da fehlt uns ein bisschen die Ownership, so im Kollektiven würde ich sagen, so als Haltung. Und mit Finanzkompetenz meine ich eben auch nicht dieses, was oft unter Finanzbildung verstanden wird, können denn die, ob nur junge Leute überhaupt eigentlich ein Girokonto von einem Sparkonto, von einem Tagesgeldkonto auseinanderhalten? Was ist eigentlich eine Debit- oder Kreditkarte? Ja, das ist natürlich wichtig, muss man verstehen, aber Finanzkompetenz ist ja wirklich, kluge Entscheidungen zu treffen, einen selbst, die eigene finanzielle Situation für jetzt, aber auch die Zukunft betreffend, wirklich treffen zu können und auch Opportunitätskosten rechnen zu können. Wenn ich das jetzt mache, dann mache ich ja was anderes nicht. Mhm. Ja, und dass man auch die richtigen Dinge mit den richtigen Dingen vergleicht. Ja, oft wird dann auch so Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, also ja. Im letzten zum Beispiel eine interessante Anfrage habe, so Risikolebensversicherung will ich jetzt eigentlich nicht, weil das könnte ich ja investieren und dann zu so und so viel anlegen und dann hätte ich ja, ja, aber eine Risikolebensversicherung hat ja nicht die Funktion einer Altersvorsorge oder eines Vermögensaufbaus. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Wir können das jetzt zahlenmäßig miteinander vergleichen. Die Rechnung war total sauber, die Person gemacht hat. Aber wir lösen ja unterschiedliche Probleme. Mhm. Also wenn du stirbst, dann ist dir wichtig, was mit deiner Familie ist und wie viel die haben und nicht. Was du mit dem Geld an Vermögen hättest aufbauen können, wärst du nicht gestorben. Also das ist, das ist zum Beispiel Finanzkompetenz, dass man die richtigen Fragen stellt und die richtigen Dinge miteinander vergleicht. Ja, und auch so Konzepte wie, und das hast du, glaube ich, schon angedeutet, positive Asymmetrie verstehen. Mhm. Also zu verstehen, dass es Situationen gibt, in denen die Downside, der potenzielle Schaden, viel geringer ist als die potenzielle Upside. Also wenn man zum Beispiel langfristig breit aufgestellt, super diversifiziert, im Aktienmarkt investiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit einem Plus rausgeht, geht gegen 100%. Mhm. Das ist eine sehr starke positive Asymmetrie. Du kannst da ja gar nichts falsch machen, ja, wenn du es so dann richtig aufstellst. Wenn du allerdings ins Casino gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld verlierst, beinahe zu 100%. Ja, also das ist eine negative Asymmetrie, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du, oder wenn du Lotto spielst, und das zu verstehen. Und dass es Situationen gibt, wo du mit einem Einsatz mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ein positives Ergebnis hast, als ein negatives. Und nicht, ach ja, ob das jetzt nun klappt oder nicht, weiß man ja nicht. 50-50, nee, eben nicht 50-50. Manchmal 90-10.
Ja.
Und das zu verstehen, also mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, das ist auch, finde ich, ganz klar Finanzkompetenz. Und das ist dann auch völlig wurscht, ob du weißt, was eine Debitkarte versus eine Kreditkarte ist. Also das finde ich für mich immer eine sehr kurz gesprungene Definition von Finanzkompetenz. Damit räumen wir ein bisschen auf im Buch, ne?
Genau, und wir haben im Buch ja auch noch das Modell der vier Kompetenzstufen. Das finde ich auch noch sehr, also das fand ich einmal für Finanzen interessant, aber auch ganz generell. Also wir können es ja einmal ganz, ganz super schnell durchmachen. Die erste Stufe ist, ich weiß nicht, dass ich etwas nicht weiß. Ich weiß überhaupt nicht, dass sowas wie ETFs und so weiter existiert. Zweite Stufe ist, ich weiß, dass ich etwas nicht weiß. Das heißt, da bin ich dann lernoffen, sage ich mal. Mhm. In der dritten Stufe weiß ich dann, dass ich etwas weiß und kann. Mhm. Und in der vierten Stufe, das ist sozusagen Profi-Level, das ist dann, ich weiß gar nicht mehr, dass ich es kann. Also wenn es total in einen Automatismus übergegangen ist, Fahrradfahren, Autofahren, wenn schon so Routine geworden ist mit ganz, ganz viel Übung.
Und dann kann man es gar nicht mehr erklären. So
genau,
richtig,
so, ne? Und man versteht auch nicht, dass andere das nicht können und nicht wissen, ja, so in seiner Master-Bubble sozusagen unterwegs ist. Und ich finde auch das Spannende, auch beim Thema Finanzen, aber nicht nur, dass ich sozusagen trotzdem auf unterschiedlichen Stufen sein kann, je nach Kontext. Ne? Also ich kann in meiner Finanzkompetenz für Robustheit relativ weit oben schon sein, ja, vielleicht auf Stufe 3, dass ich weiß, dass ich das kann und da wirklich gebildet bin und das alles umgesetzt habe und so weiter. Und gleichzeitig kann ich aber im Bereich fortgeschrittene Anlagestrategien, finanzielle Resilienz und so weiter noch auf Stufe 1 sein. Und das ist für mich auch so dieses, also die Definition eigentlich von lebenslangem Lernen, immer wieder von vorne anzufangen. Man durchläuft diese Stufen eigentlich immer wieder von vorne. Und wenn man denkt, hey, jetzt weiß ich doch alles, kommt wieder was Neues um die Ecke und das macht ja dann auch so viel Spaß. Und Finanzkompetenz, sagen wir auch ganz klar, ist auch Fehlervermeidung. Und da haben wir auch einige Fehler im Buch, die man eben nicht machen sollte. Da geht es um Risiko, es geht auch um Steuern, es geht um Überlappungen im Depot und so weiter. Also da habt ihr einige Fehler im Buch, die ihr auf jeden Fall nicht begehen solltet. Ich mache mal weiter mit Faktor Nummer 7. Das ist dann die Langfriststrategie, also investiertes Vermögen mit Langfriststrategie.
Ja.
Und da haben wir gesagt, okay, wer finanziell resilient ist in diesem Faktor, der nutzt die positiven Asymmetrien, wie wir gerade schon erörtert haben, zur Renditemaximierung. ist breit diversifiziert und damit meine ich nicht nur den MSCI World, den typischen, sondern über mehrere Asset-Klassen hinweg und das ist ja auch das, was wir auch in Advanced Assets mit euch machen, hat eine regelbasierte Strategie und setzt sie auch sehr diszipliniert um, handelt antizyklisch, so wie es möglich ist, da schließe ich dann der Bogen sowohl zur Finanzkompetenz als auch natürlich zur Liquiditätsreserve und hat auch eine sehr klar definierte Rebalancing-Strategie, um das mal abzugrenzen zu robust. Ja, robust wäre, ja, ich habe einen ETF-Sparplan und vielleicht kenne ich meine Rentenlücke so halb und passt schon irgendwie. Und das ist jetzt wirklich so zu investieren, dass ich auch in Krisen daraus wortwörtlich Kapital schlagen kann. Genau, die Lösung dessen ist eine bestimmte Strategie, die wir auch im Buch vorstellen, mit der man sehr schön und eben genau regelbasiert nicht nur in Aktien-ETFs investieren kann, sondern darüber hinaus noch Immobilien, Rohstoffe, Krypto, was auch immer einem noch so Lustiges einfällt, um das wirklich alles unter einem Dach zu haben und in einem Portfolio, in einer Strategie, aber regelbasiert abzubilden und auch genau zu wissen, was mache ich wann, wo will ich reingehen, wo will ich nicht reingehen, wie viel Risiko muss ich eingehen und so weiter. Und im Kern geht es eigentlich darum, eine Strategie zu haben, wo tatsächlich der Kern Aktien-ETFs und Staatsanleihen, Staatsanleihen-ETFs dann sind, um sozusagen so die sichere Bank halt zu haben. Und von da aus kann man dann weitergehen und in renditestarke Beiboote sozusagen gehen, um mehr Rendite zu machen. Denn das ist ja auch das Sinep, was wir auch in der Recherche für das Buch gemerkt haben und ja aber auch in Advanced Assets sehen. Ihr macht zu wenig Rendite, liebe Leute. Also ja. Nach unserer Erfahrung, und das deckt sich auch mit den Statistiken, die es da draußen gibt, machen die Deutschen so 2-4% Rendite. Das ist
Und der Markt macht 8.
Der Markt macht 8.
Wo ist der Rest?
Ja. Genau, wo ist der Rest? Verhaltensfehler, ne? Mindset und so weiter. Da sind wir genau wieder beim Thema. Und 2-4% Rendite retten halt niemanden da draußen. Es reicht einfach nicht. Ja, ihr müsst, also eigentlich müsst ihr eure 8-9% Rendite machen. Natürlich, ja, in eurem Risikohorizont oder so. Aber wenn man nur auf die Zahlen guckt, müssten wir eigentlich alle unsere 8-9% Rendite pro Jahr machen. Und das ist wirklich eine schöne Strategie, dass man auch nicht über die Stränge schlägt, sondern wirklich, das ist uns ja auch immer sehr wichtig, ja, regelbasiert, dass es nachvollziehbar ist, dass man genau weiß, wenn das passiert, mache ich das, wenn das passiert, mache ich das. Und vor allem, wenn man jetzt schon in verschiedene Assetklassen investiert ist und sich damit jetzt schon mal Gedanken gemacht hat, ist es ziemlich egal, was am Markt passiert, was runtergeht, was hochgeht, weil ich bin ja in allem drin. Und ich habe das schon.
Irgendwas geht immer hoch.
Genau,
und
ich habe schon mein Depot und ich habe schon irgendwie, keine Ahnung, meine Börse irgendwo. Ja. Und ich bin schon auch von der Finanzkompetenz schon so weit, dass wenn irgendwo was runtergeht, ja, wer weiß, was Trump als nächstes tweetet, so, dann habe ich nicht dann so diese Kurzschlussreaktion, oh Gott, jetzt geht das runter und jetzt muss ich diesmal jetzt so in Hektik zu verfallen oder in FOMO oder so oder in Gier oder aus Angst zu handeln, sondern man kann ganz entspannt sagen, aha, da geht es jetzt gerade runter, cool, ich bin vorbereitet, ich weiß schon alles darüber, über diese Asset-Klasse, ich bin da schon drin, ich muss jetzt nicht heil die hohe, schnellen Depot irgendwo öffnen oder irgendwo noch einen Account, sondern ich habe da schon, habe auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und kann dann gezielt antizyklisch da reingehen und da wird ja dann letztendlich die Rendite gemacht. Und im Buch findet ihr auch nochmal sozusagen Do's and Don'ts, ja, was ihr mit dieser Strategie tun solltet und was eben halt auch auf gar keinen Fall. Und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr sozusagen von einem Depot, das ihr jetzt gerade habt, wo ihr vielleicht merkt, ah, das ist vielleicht eher so robust, aber noch nicht so richtig resilient, wie ihr von A nach B kommt, welche Schritte ihr gehen müsst, welche Entscheidungen ihr wann wo treffen müsst, um es dann halt zu überführen in ein wirklich resilientes. Genau.
Wichtig auch, dass das individualisiert natürlich ist. Also ne, diese Strategie oder dieses Schritt für Schritt bedeutet auch nicht, wir alle machen exakt genau das Gleiche oder haben genau die gleichen Anteil an den verschiedenen Investitionsklassen in unserem Portfolio. Nein, überhaupt nicht. Das ist natürlich total angepasst auf den eigenen Typus, auf die eigene Persönlichkeitsstruktur, auf das eigene Risikobedürfnis, Risikotragfähigkeit, Risikotoleranz, aber auch, was wir überhaupt als Risiko ansehen, ja, also wie auch Risikokompetenz, wichtiger Stichwort. Also es ist schon etwas, was dann sehr individualisiert zu der eigenen Persönlichkeit passt. Es ist ja auch schön, wenn man das alles total gut verstanden und erfasst hat und auch vielleicht seine eigenen, sagen wir mal, Verhaltens- und Entscheidungsflaws kennt. Aber wenn man nun mal weiß, wenn es runtergeht, halte ich das nicht aus. Also ich kann da jetzt noch so klug drüber Bescheid wissen. Ja, dann muss ich natürlich meine Struktur, meine Strategie so aufstellen, dass die Schwankungen, die die Welt da so uns vor die Füße wirft, dass die bei mir nicht so stark ausgeprägt sind. Weil ich es ja nun mal nicht aushalte. Ich weiß ja, dann krieg ein Magengeschwür und schlaf nicht.
Ja,
ne?
Ja,
und das genau. Ist ja auch okay. Also auch akzeptieren, wo man da ist und dann entsprechend auch zu wissen, okay, mit meiner Strategie kann ich nicht ganz so viel Rendite machen, wie ich vielleicht theoretisch könnte, aber es hat einen Grund. Ich weiß warum.
Ja.
Und das ist fein.
Da sind wir bei dem strategischen Part, ne? Und da verbindet sich so einiges. Also sowohl die Selbstbestimmtheit als auch die Liquiditätsreserve, als auch die Finanzkompetenz, da kommt dann so alles zusammen, was man dann sich vorher erarbeitet hat und kann es da dann anwenden und dann eben aus Krisenkapital schlagen. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur robust sozusagen überleben, sondern ganz gezielt dann auch in Crashes oder in kleineren oder größeren Dips auch handlungsfähig sein, um dann noch besser aus der Krise sozusagen hervorzukommen.
Ja. Und um da hinzukommen, ist ja unser achter Faktor.
Ja, unser achter Faktor.
Unser gemeinsamer Lieblingsfaktor.
Unser gemeinsamer Lieblingsfaktor. Oder? Das Highlight am Ende ist natürlich, liebe Leute, Humankapital. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich reite da ständig drauf rum. Mir persönlich ist es auch super, super wichtig, Humankapital. Und wir haben einen schönen Satz im Buch. Humankapital ist die einzige Kapitalform, die alle anderen hervorbringt. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht wissen. Ja, also so ohne Humankapital, ohne mein Wissen, ohne meine Kompetenz, ohne auch mein Netzwerk, ohne das alles, was mich sozusagen ausmacht, emotionale Intelligenz, Logik, whatever it is, kann ich ja gar kein Geld verdienen, kann ich mich nicht breit genug aufstellen. Und deswegen ist halt Humankapital eigentlich das, was alles andere trägt. Ja, und ohne das funktioniert es halt überhaupt nicht.
Ja.
Und ich finde es so interessant, dass das deutsche Wort Vermögen hat ja genau diese Doppeldeutigkeit in sich. Also es meint sowohl der Besitz, ja, das Vermögen, das ich habe, das ich besitze, als auch die Fähigkeit.
Ja, das liebe ich.
Ich vermöge etwas zu tun.
Ja.
Und das ist so cool, weil das steckt natürlich alles in Humankapital.
In Sprache steckt oft so viel Wahrheit, ne?
Genau, total. Ja. Und beides gehört ja zusammen, ne? Also ein nachhaltiges, stabiles Vermögen, also der Besitz, entsteht erst aus dem Vermögen, dem Können, das überhaupt zu erwirtschaften, zu erhalten und ja auch zu vermehren.
Ja.
Das heißt, der Anfang ist halt immer bei mir. Der Anfang bin immer ich selber. Und deswegen ist Humankapital, gehört es komplett ins Zentrum. Und da sagen wir auch, finanziell resilient ist, wer Humankapital wirklich in die Asset Allocation mit reinbringt. Ja, also da sind Aktien-ETFs drin in der Asset Allocation, da sind Staatsanleihen drin, da ist Krypto drin und so weiter. Und da ist Humankapital drin, was auch prozentual am Einkommen veranschlagt wird. Bei mir sind es zum Beispiel 10%. Und bei mir ganz persönlich gibt es darauf auch keinen Deckel. Wenn ich es mir leisten kann, dann wird da rein investiert. Das sind Beratungen, das sind Coachings, das ist alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Also sowohl erhaltende Maßnahmen als auch kreierende Maßnahmen. Und da sind wir auch bei dir, Sine, bei deiner
bei
Biografie.
Mir ist Bildung und,
genau, bei dir ist Bildung, aber ja auch in vielen verschiedenen Facetten. Also vielleicht magst du da nochmal reingehen. Du bist ja so breit aufgestellt. Also es ist ja auch eine Kompetenz, auch in der Krise zu sagen, naja, also wenn ich den Beruf nicht mehr ausüben kann, mache ich halt den anderen, den ich noch gelernt habe. So.
Ja, ich sag mal ein Beispiel. Ich habe, als die Corona-Pandemie zugeschlagen hat, gerade angefangen, Finanzcoaching-Business mich selbstständig zu machen und aufzubauen. Ne? Ganz frisch, noch total in dieser Situation fragil im Prinzip. Und ich habe zwar von Anfang an gedacht, ja, das müssen wir auf jeden Fall auch online anbieten. Aber die Grundidee war schon erstmal, das auch nicht one-to-one, sondern in Gruppen, aber in Live-Gruppen vor Ort zu machen, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir so eine bestimmte Bindung, eine bestimmte Offline-Bindung auch in diesen Gruppen aufbauen wollen. So war das Konzept angedacht. Ne? Oder vielleicht dann Hybrid mit Online. Ja, und dann zack, zack, Lockdown. Ja.
Ja.
Und dann sind wir zwar auch schnell auf Online und Online-Learning umgestiegen, soweit so gut, war ganz schön heftig. Und gleichzeitig, ich habe eine ärztliche Approbation, ich habe meine ärztliche Erfahrung, ich habe dann auch gesagt, okay, es ist eine Pandemie, ich verstehe, was hier passiert. Ich mich genau daran erinnert, dass jetzt genau das passiert, was ich im 6. Semester gelernt habe. Was passiert, wenn die nächste Pandemie kommt? Genau das ist gekommen, genau das ist passiert. Ja, ich habe mich gemeldet zum Helfen und ich habe aber auch dann Geld damit verdient, weil ich meine Kurse nicht mehr machen konnte, um zu impfen. Ja, und es wurden händeringend überall Ärzte, und die Ärzte waren ja auch in den Krankenhäusern Anstellungen gebunden. Ich war ja eine der wenigen, frei, die frei verfügbar war mit Approbation, mit Erfahrung, die das kann und darf. Und ja, und dann habe ich das eben auch gemacht. Und dann habe ich halt nicht nur Finanzbildung gemacht, sondern auch 8 Stunden am Tag immer mal wieder 2-3 Mal die Woche geimpft.
Und somit auch ein Einkommen generiert, ja.
Sowohl ein Einkommen generiert als auch beigetragen. Und das, also das war tatsächlich, es hätte mich auch als Ärztin ganz komisch sich angefühlt, oh, jetzt ist eine medizinische Krise. Mhm. Ne? Und ich habe die Qualifikation.
Aber ich mache nichts.
Und ich mache nichts damit. Also das war auf so vielen Ebenen, aber
Ja, ein schönes Beispiel für, wie auch da Diversifikation wichtig ist, ne, zuträglich ist. Ich meine, bei mir ist es ja, also jetzt nicht so krass diversifiziert wie bei dir, aber wenn mir jetzt von heute auf morgen jemand mein ganzes Geld wegnehmen würde und meine Moneypenny schließen müsste oder so, ich könnte es ja wieder aufbauen. Also ich weiß ja, wie es geht. So, ne? Ich habe ja sozusagen alles in mir, und selbst wenn ich keine Lust drauf habe, dann kann ich Banken beraten oder ich könnte Marketing-Expertin werden oder ich könnte auch Verkäuferin werden. Also ich kann auch verkaufen. So, also, ne, auch oder ich könnte einen anderen Podcast starten oder ich schreibe noch ein Buch. Also weil ich ja auch, mein Skillset ja auch so divers sozusagen ist, dass ich auch ganz viele andere Sachen machen könnte, um halt wieder Einkommen zu generieren. Ja. Und darum geht's ja auch eben genau in dem Kapitel dann Humankapital. Also einmal so, wo kommt mein Geld her? Wie breit bin ich da eigentlich aufgestellt? Gerade auch Thema KI und so weiter. Ja, da müssen wir uns ja alle nochmal ganz andere Gedanken machen. Und dann halt auch, wie kann ich mein Humankapital erhalten? Und da sind wir auch wieder bei Versicherungen. Ja, also wie kann zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie kann ich mein Humankapital schützen? Und weswegen ich Humankapital ja auch so schön finde, ist, dass Humankapital der Schlüssel auch zu kollektiver Handlungsmacht ist. Weil darum geht es ja auch in dem Buch. Ne? Also gerade die ersten 100 Seiten oder was gehen ja darum, wie dieses, wie das System, in dem wir gerade leben, wie das funktioniert und was das für unseren Alltag als Frau bedeutet und welche Schrauben da gerade zurückgedreht werden. Und es soll ja auch so ein bisschen darum gehen, aber was können wir denn tun? Ja. Und da ist natürlich Geld ein Schlüssel, ganz klar. Ja, wir müssen uns die Macht, die Ressourcen holen, zurückholen, nehmen, um halt dieses System ja von innen heraus zu verändern. Und die Voraussetzung dafür, dass wir es machen können, ist aber auch wieder Humankapital. Wir brauchen das Wissen, wir brauchen die Ressourcen und wir brauchen vor allem auch das Netzwerk, die Netzwerke. Wir müssen uns verbinden. Ja. Und das gehört für mich auch mit zu Humankapital. Also wen kenne ich? Wer kann mich weiterempfehlen? Wer kann mir einen Auftrag besorgen? Richtig. So, ne? Also diese Netzwerke, die wir Frauen halt auch bilden, sind einfach super, super wichtig. Und ich habe nochmal 2 Stellen aus dem Buch auch mitgebracht, die ich finde, haben wir ziemlich gut formuliert. jedes Mal, wenn eine Frau lernt, sich bildet, ihr eigenes Geld verdient, erweitert sie ihren Handlungsspielraum und verschiebt die Grenzen dessen, was für alle möglich wird. Darum geht es ja, dieses Kollektive. Humankapital ist somit auch ein politisches Werkzeug, um dich einer patriarchalen Struktur zu entziehen, die auf weibliche Abhängigkeit setzt. Es ist ein Akt des feministischen Widerstands gegen Strukturen, die uns klein halten wollen. Was du weißt, das ist ein schöner Satz. Was du weißt, ist dein Licht. Was du teilst, ist dein Feuer. Und gerade auch wir Frauen, die jetzt eher in einer privilegierten Situation sind, ja, also die Grenzen für alle zu verschieben, zu sagen, hey, Umgang mit Geld und Netzwerk, natürlich hole ich die rein in mein Netzwerk oder auch den Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben so richtig, ja, die einfach nicht gehört werden, das braucht Ressourcen und das braucht auch Kompetenz und Wissen und Netzwerk. Und ein zweites Zitat aus dem Buch, was ich auch sehr treffend finde. Eine Krise bringt Frauen zusammen, die sonst vielleicht nie zueinander gefunden hätten, um Strukturen tiefgreifend zu verändern. Sie zwingt uns, Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, auch das ist wieder aus der Krise gestärkt hinauszugehen, weil wir in der Krise Skills erworben haben, die wir mussten. Sie zwingt uns, Fähigkeiten zu entwickeln, die wir nicht gesucht hätten. Sie lässt uns wachsen, einzeln und gemeinsam. Und genau darin liegt die Zukunft. Nicht in der Angst, sondern im Lernen. Nicht im Ertragen, sondern im Gestalten. Und das alles, finde ich, macht Humankapital zu eigentlich dem Schlüsselfaktor überhaupt, wo alles andere so andockt.
Und da sind wir uns 100% einig. Da haben wir es auch irgendwie gefunden, ne? Ja.
Total.
Das war in dem ganzen Prozess des mit diesem Buch ringen und dieses Buch wirklich zusammenzubringen und fand ich das extrem wertvoll im Austausch, wirklich auch miteinander im Gespräch zwischen uns beiden, ne, wirklich an den Punkt zu kommen, okay, was genau wollen wir hier sagen? Was genau ist hier die wichtige Botschaft? Was genau, wie verstehst du das, Sinep? Wie verstehst du das, Natascha? Ja. Wie muss das formuliert werden? Und das,
Und die besten Ideen kamen immer morgens um 2 Uhr. Ja, nicht alle besten, aber ein
manchmal
paar.
Kam auch WhatsApp-Nachrichten.
Manchmal kam auch WhatsApp um 4 Uhr morgens. So, das nochmal anders. Und ich hab's jetzt. Und Missing Piece gefunden. Genau, damit sind wir durch mit den 8 Faktoren. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Notizen machen. Ansonsten steht ja alles auch nochmal sehr, sehr deutlich, ausführlicher natürlich in dem Buch. Und wenn ihr jetzt beim Zuhören gemerkt habt, boah, diese 8 Faktoren sind genau das, was mir bisher gefehlt hat, dann ist mein Buch auf jeden Fall fast schon persönlicher Fahrplan für 2026. Das neue Jahr fängt an. Ihr könnt endlich, nochmal eure Finanzen in die Hand nehmen. Vielleicht zum ersten Mal oder ein zweites oder drittes Mal. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und in dem Buch führe ich euch durch Schritt für Schritt durch alle Faktoren mit Beispielen, mit Übungen, auch im Workbook, mit Handlungsempfehlungen, mit Anleitungen, mit Fehlern, die ihr nicht begehen solltet, mit was ihr denn dann tun solltet. Und vor allem, du erfährst einfach, wie du in unsicheren Zeiten nicht nur finanziell robust bleibst, was vielleicht viele von euch sogar schon sind, das ist gut, sondern eben wächst und auch finanziell wächst, wenn es dann mal den nächsten Crash gibt. Und der wird auf jeden Fall auch kommen. Ihr könnt das Buch jetzt vorbestellen. Das erscheint im Januar, aber ihr könnt schon vorbestellen unter dem Link in den Shownotes. Da findet ihr einen Link zu Amazon, denn alle Amazon-Affiliate-Einnahmen der Vorbestellung spenden wir an den afghanischen Frauenverein, mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten.
Und es gibt noch eine Neuigkeit. Wir werden am 5. Februar hier in Berlin eine Buchpremiere haben.
Stimmt.
Bei Dussmann mit Natascha. Ich werde auch dabei sein. Und hoffentlich euch. Beeilt euch. Ihr könnt euch dazu anmelden. Dazu gibt es dann auch einen Link in den Shownotes. Und wichtig, es gibt nur 100 Plätze. Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, wie viele Leute von euch den Podcast hören. Und wir freuen uns beide drauf, euch dann als eine von den 100 Leuten am 5. Februar in Berlin bei Dussmann kennenzulernen.
Genau, so machen wir das. Das ist doch ein guter Plan. Vielen, vielen Dank, Sinep. Danke, dass du mit dabei warst.
Danke.
Dass wir unsere 8 Faktoren vorstellen konnten. Und ich sag mal, bis bald.
Bis bald und auf 2026.
Ja.
Auf uns Frauen.
So ist es. Schönes Schlusswort. Danke dir. Tschüssi.
Ciao.